Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation, einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha Blog Podcast Folge 124, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Die Heiligkeit der Worte. Die meisten Religionen begründen ihren Anspruch aus Worten, die vor langer Zeit gesprochen wurden, deren Heiligkeit über die Jahrhunderte anwuchs, bis sie zu unerschütterlichen Dogmen wurden, die nicht angezweifelt werden dürfen. Der Buddhismus und ganz besonders der Chan-Buddhismus hat einen völlig anderen Ansatz. Hier sind Worte und Texte nicht im Zentrum der Lehre, sondern die Wiedergabe von Herz zu Herz, also von einem Lehrer an einen Schüler, direkt und ohne Vorbehalte. So wird die buddhistische Lehre relativ unverfälscht weitergetragen, da sich keine Stimme über die andere erheben kann. Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt im Einklang mit dem Universum. Hier geht es um den Geist des Buddhas, um seine Lehre, seine Intentionen, die natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende anders interpretiert werden, aber ihrem Sinngehalt nach erhalten bleiben können. Im modernen Leben ist die Sprache das Medium, welches uns helfen kann, uns aber auch häufig zu beeinflussen sucht. Egal ob im Fernsehen, in der Zeitung oder im Netz, die Basis jeder Kommunikation ist das gesprochene Wort. Nach der Lehre Buddhas ist der Geist als der Empfänger aller Sinnesempfindungen der Ort, der die Eindrücke zu einer gefühlten Realität zusammensetzt. Diese Zusammensetzung erfolgt anhand von gebildeten Filtern, die wir uns über die Jahre angewöhnt haben. So kann bei einem Zuhörer die Lehre anders ankommen wie bei einem anderen. Interpretationen bilden Abwandlungen, unterschiedliches Verständnis ergeben verschiedene Perspektiven. Selbst in der Meditation empfindet nicht ein Mensch wie der andere, aber die jeweiligen Egos, die sind fast identisch. Die Heiligkeit der Worte, die gibt es im Buddhismus nicht. Hier steht kein schriftliches Werk im Mittelpunkt, das unumstößlich und für die nächsten 1000 Jahre die Handlungen der Menschen vorgeben will. Ganz im Gegenteil erlaubt besonders der Buddhismus als Weltanschauung, auf die Erfordernisse der Zeit einzugehen, da der Übertragende ja gerade ebenfalls ein Kind der Zeit ist, also zeitgemäß spricht, denkt und handelt. Vergleichbar mit meinem Blog, der als Motto Buddhismus im Alltag führt, nicht Texte aus längst vergangenen Tagen aufzeigt und wenn ja, dann in neuem Gewand. Die Übertragung des Dharmas ist nicht wirklich einfach, haben sich doch unterschiedliche buddhistische Anschauungen ausgeprägt. Die Lehre selbst zu vermitteln ist sehr schwer. Gesichert sind die vier edlen Wahrheiten und der edle achtfache Pfad des Buddha, die die Grundlagen der Lehre darstellen. Doch darüber hinaus ist der Vermittler gefordert, die passenden Worte zu finden, um mit dem Medium der Sprache die Menschen zu erreichen. Lasst uns zusammen in die Bedeutung der Lehre des Lehrers aller Lehrer eintauchen, die Heiligkeit des Kontexts fühlen, ohne Worte zu benötigen. Der Weg ist nämlich das Ziel. Buddha sagte einmal, reich an Wahrheit, Fleiß, tugendhafter Beherrschung, dabei gute Worte führen, das bringt höchstes Heil. Zukunftsangst. Zukunftsangst verbreitet sich immer weiter. In unserer Gesellschaft gibt es einen enormen Druck, ständig hohe Leistungen zu erbringen. Man vermittelt uns, dass wir immer erfolgreich sein müssen, sonst wird unser Leben zum Scheitern verurteilt sein. Ganz anders sieht das die Philosophie des Buddhismus. Nach Buddha kommt es immer genau so, wie es kommen muss. Trotzdem eine Menge Menschen schon die Lehre Buddhas gehört haben, glauben viele von uns, dass unser seelisches Wohlbefinden und unsere gesellschaftliche Akzeptanz von unserem Job und unserem Status abhängen. Wenn wir zum Beispiel eine Ausbildung abbrechen oder ein Studienfach wechseln, machen wir uns Sorgen, was als nächstes kommt. Fragst du dich nachträglich dann, ob das die richtige Entscheidung war? Du hast Zukunftsangst und Sorgen darüber, was nach dem Abitur, nach der Schule, nach dem Studium, nach der Trennung, nach dem Wechsel auf dich zukommt? Buddha lehrte allerdings, dass Ängste und Sorgen nichts besser machen, also warum sich sorgen? Oder nach einer Trennung oder Scheidung fragst du dich, ob du jemals wieder einen neuen Partner finden wirst. Auch das ist nach dem großen Lehrer eine völlig sinnfreie Überlegung. Das Karma kommt eben so, wie es kommen muss. Aber das muss nicht so sein. In diesem Text zeige ich dir, wie du gegen Zukunftsangst vorgehen kannst. Und nein, es hat nichts mit positivem Denken zu tun. Es geht einzig und allein um die Lehre Buddhas und um seine Philosophie, die wir heute Buddhismus nennen. Zuerst fragt es sich, wann du Zukunftsangst hast. Was ist dem Moment vorausgegangen? Warum gerade jetzt? Über was hast du nachgedacht? Was kam dir in den Sinn? Oft treten diese Ängste genau dann auf, wenn große Veränderungen anstehen, wenn die Zeichen auf Neuigkeiten stehen, eine andere Lebensphase ansteht. Was machst du dir Gedanken, ob du das alles bewältigen kannst? Du grübelst darüber, was alles schiefgehen könnte. Ist es denn schon jemals so eingetreten, wie du es befürchtet hast? Meistens sicherlich nicht. Wenn solche Gedanken in deinem Kopf präsent sind, spürst du sie natürlich auch körperlich. Manifestiert als Angst und Unsicherheit können die Auswirkungen von Zukunftsangst jeden Alltag erheblich belasten. Noch schlimmer ist es, dass das ständige Grübeln und sich Sorgen machen sogar zu Krankheiten und bis zu Panikattacken führen kann. Anstatt aber das Leben zu genießen und mit Vorfreude in die Zukunft zu blicken, verbringen wir Zeit damit, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, über etwas, was noch gar nicht eingetreten ist. Und wir leiden darunter. Warum also hast du Zukunftsangst? Wann hast du Zukunftsangst? Oft haben Menschen mit stark ausgeprägter Zukunftsangst in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht, die negative Emotionen in ihnen hervorgerufen haben. Du bist vielleicht oft gescheitert oder wurdest zurückgewiesen und daher glaubst du jetzt, dass dir weiterhin allerlei Katastrophen bevorstehen. Aber meine Leser und Hörer wissen, dass der Weg das Ziel ist. In meiner nächsten Folge hörst du weiter über das Thema Zukunftsangst. Zukunftsangst Teil 2. Hast du schon den ersten Teil meines Textes über Zukunftsangst gehört? Heute geht es weiter. Scheint es dir so, als ob sich Sorgen um die Zukunft machen und Grübeln die besten Methoden sind, um die Zukunft unter Kontrolle zu bekommen? Was du jedoch nicht erkennst, ist, dass du gegen einen imaginären Gegner kämpfst. Außerdem kommt es nach dem Lehrer aller Lehrer sowieso so, wie es kommen muss. Nichts können wir ändern. Du versuchst dich in deinen Gedanken vor etwas zu schützen, das bisher nur in deinen Gedanken existiert. Dies führt zwangsläufig zu einem Gefühl der Hilflosigkeit, denn in Wirklichkeit gibt es hier keine konkrete Lösung, da es eben imaginär ist, nicht echt, nur in Gedanken existiert. Du hast eben nur den Eindruck, dass die einzige Möglichkeit, dich zu schützen, darin besteht, intensiv zu grübeln und dir Sorgen zu machen und vom allerschlimmsten Szenario auszugehen. Es ist aber nur ein Szenario, nichts ist echt, Buddha mahnte uns, dies als Leiden zu begreifen. Das Sorgenmachen und Grübeln führt jedoch immer noch zu mehr Ängsten. Endloses Grübeln führt zu weiteren Ängsten. Es ermöglicht dir eben nicht, effektiv mit den möglichen Herausforderungen des Lebens umzugehen. Stattdessen verschwendest du all deine Energie in dieser Zukunftsangst. Falls irgendwann tatsächlich eine reale Situation auftaucht, die gelöst werden muss, fehlt es dir dann an Kreativität, Präsenz und Energie, um eine gute Lösung zu finden. Aber das muss nicht so sein. Ist dir schon einmal aufgegangen, dass diese Zukunft es gar nicht wirklich gibt, nach Buddha auch nicht geben kann? Hast du diese Zukunft jemals gesehen, außer in den Träumen? Kannst du ein Stück dieser zukünftigen Ereignisse abschneiden, sie in deine Tasche stecken oder mit deinem Gewicht auf der Waage messen? Bist du jemals physisch in die Zukunft gereist? Der einzige Ort, an dem die Zukunft lebendig existiert, ist in unserem Verstand, genauer gesagt in unseren Gedanken. Sie ist wie ein Geist oder Gespenst, welches in unseren Köpfen herumspukt. Die Zukunft ist immer im Fluss. Das Interessante ist, dass sie nicht fest und unveränderlich ist, sondern sich ständig verändert. Wenn du genau hinschaust, sogar von Sekunde zu Sekunde, sie sieht immer wieder anders aus und fühlt sich anders an, je nachdem, welchen Gedanken du gerade darüber hast. Sie kann sich sehr schnell verändern, von sie existiert nicht, weil ich gerade nicht daran denke und mich deshalb entspanne, zu wenn ich nicht äußerst vorsichtig bin, werden wir alle morgen sterben. Bis hin zu so schlimm wird es schon nicht, ich werde damit zurechtkommen. Je nachdem, wie sich unsere Gedanken ändern, verändert sich auch die Wahrnehmung der Zukunft. Hier gilt, der Weg ist das Ziel. Im nächsten Teil hörst du weiter über die Serie Zukunftsangst. Buddha sagte einmal, die Zukunft ist ungewiss und unbekannt, lebe daher im gegenwärtigen Moment und mache ihn zu einem Meisterwerk. Zukunftsangst Teil 3. Jetzt geht es weiter mit meiner Serie über die Zukunftsangst. Wie ist es mit der Zukunftsangst? In welchen Momenten beginnst du unter Ängsten zu leiden? Wenn wir viele negative Gedanken und Vorstellungen über die Zukunft in unserem Kopf haben, entsteht Zukunftsangst. Aber sie existiert nicht, weil es tatsächlich etwas gibt, das schiefgehen kann. Denn in den meisten Fällen haben wir Zukunftsangst, wenn wir abends im warmen Bett sitzen und eigentlich alles in Ordnung ist. Der Kühlschrank ist voll, wir haben genug zu essen, fließend Wasser, ein Dach über dem Kopf. Aber trotzdem entsteht in uns der Eindruck, dass eine Katastrophe bevorsteht, unvermeidbar. Wir denken, dass die Fähigkeiten niemals ausreichen werden, um das zu verhindern. Zur Zukunftsangst gestellt sich nun eingebildete Hilflosigkeit. Und das Ganze passiert vollkommen automatisch. Niemand würde bewusst wählen, stundenlang Horrorfilme im Kopf anzuschauen oder sich immer einzureden, dass er hilflos oder wertlos wäre. Du kannst deine Zukunftsangst aber nicht einfach abschalten, aber dennoch gibt es Hilfen. Die Lehre Buddhas kann dir helfen, die Ängste und Sorgen und Nöte in den Griff zu bekommen. Tief in dir weißt du, dass es dir nicht gut tut, wenn du ständig an die Zukunft denkst, aber du kannst es nur bedingt kontrollieren. Rational betrachtet hat deine Zukunftsangst oft keinen wirklich greifbaren Grund. Es geht dir gut, du hast einen schönen Job, eine tolle Familie, dennoch macht dir das ständige Gedankenkarussell in deinem Gedankenpalast das Leben schwer. Dabei musst du verstehen, dass dein Verstand die beste Virtual Reality Maschine ist, die es gibt. Denken erschafft nämlich Realität. Wenn du durch die Brille deines katastrophalen Denkens schaust, erscheint dir die Welt tatsächlich und zu 100% als gefährlich. Warum ist das so? Weil du dann die Welt nicht so siehst, wie sie wirklich ist, stattdessen siehst du und vor allem fühlst du nur deine Gedanken. Jeder einzelne Gedanke, dem du Beachtung schenkst, hat eine chemische Entsprechung in deinem Körper. Und das gibt ein Gefühl. Aus Gefühlen werden Gewohnheiten, daraus entstehen Überzeugungen. Und aus Überzeugungen werden dann Kriege geführt. Wenn du dich zum Hauptteil auf Gedanken fokussierst, die negativ über die Zukunft denken, entsteht Zukunftsangst. Nicht deswegen, weil die Zukunft tatsächlich gefährlich ist. Die Zukunft existiert nur in deinem Kopf. Was du fühlst, ist nicht die Zukunft, sondern es sind deine Gedanken. Es besteht in Wirklichkeit keine Gefahr. Du denkst nur, dass es eine gibt. In dieser Erkenntnis liegt die Befreiung von Zukunftsangst. Wie meine Hörer wissen, ist der Weg jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, die Zukunft ist ungewiss und unvorhersehbar. Lass dich nicht von Sorgen und Ängsten überwältigen, sondern lebe bewusst im gegenwärtigen Moment. Und der bekannte Albert Einstein, ein theoretischer Physiker aus Deutschland, sagte einmal über die Sorgen, sorge dich nicht um die Zukunft, sie kommt früh genug. Angst ist wie ein Rocking Chair, sie gibt dir etwas zu tun, aber sie bringt dich nicht weiter, so sagte Van Wilder über die Zukunftsangst. Zukunftsangst Teil 4. Hast du schon die ersten Teile meines Beitrags über die Zukunftsangst gehört? Heute geht es weiter. Es geht um die Frage, warum die Zukunft so bedrohlich für uns wirkt. Die Gedanken über die Zukunft wirken deshalb bedrohlich auf dich, weil du keinen Abstand zu ihnen hast. Sobald du dich stark auf diese Gedanken fokussierst, musst du ihnen Glauben schenken, sie gewinnen dann ein Eigenleben. Sie bewegen sich selbstständig fort. Die Gedanken laufen vollkommen automatisch ab und nehmen immer mehr Fahrt auf, kommen zu ungeahnten Kapriolen. Genau davor hat Buddha seine Anhänger gewarnt, er sagte immer, dass wir unsere Gedanken kontrollieren müssen. Es vergehen manchmal Stunden, in denen wir vollkommen unbewusst in diesen Schleifen gefangen sind und darunter leiden. Der Lehrer aller Lehrer warnte uns, dass das Leben Leiden ist. Er sagte aber auch, dass es eben unser Entschluss ist, diese Leiden zu unterlassen, sie abzustreifen, etwa wie ein altes Hemd. Du musst leiden, denn in diesem Moment war dir nicht bewusst, dass du nur denkst. Du bist nicht präsent, sondern gefangen in deinen Gedanken. Diese Gedanken haben dich umhüllt, ohne dass du eine Perspektive auf einen Ausweg hast. Wann also leiden wir unter Zukunftsangst und wann nicht? Hast du je beobachtet, wann du die Zukunft als beängstigend empfindest? Was ist da vorgefallen? Warum kommst du genau jetzt auf diese Gedanken? Oft geschieht es genau dann, dass du die Dinge immer negativer und negativer siehst und düstere Szenarien heraufbeschwörst, die dich dann vollumfänglich beherrschen. Du steckst in einem Gedankenkreislauf fest, der dich gefangen hält, der deinen Gedankenpalast wie eine düstere Wolke belebt. Manchmal versuchst du vielleicht mit Willenskraft, diese Gedanken zu stoppen, aber nach einigen Minuten erfolgloser Versuche fällst du wieder in die Unbeweglichkeit, lässt Gedanken wie Macht über dich herrschen. Wie du die Zukunftsangst loswerden kannst, zeigt dir die Philosophie des Buddhismus, jene Lehre, die Buddha vor 2500 Jahren aufstellte. Nach dem großen Lehrer besteht der Ausweg daran, nicht diese Gedanken nur zu stoppen, sondern dir ihrer bewusst zu werden, indem du Bewusstsein für den jetzigen Moment entwickelst, bewusst in dem Moment, in dem du gerade jetzt lebst. Wenn du diese Trennung zwischen dem Bewusstsein und der Fantasie der Zukunft schaffen kannst und erkennst, dass die Zukunftsängste ausschließlich aus den Gedanken stammen, die dir eine innere Stimme, das Ego, gerade erzählt, dann bist du frei von ihnen. So kannst du deine Zukunftsangst besiegen mit Buddha an deiner Seite. Du weißt ja, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, sorge nicht für die Zukunft, denn sie kommt früh genug. Handle stets im Hier und Jetzt. Ein unbekanntes Zitat über die Zukunft ist, Zukunftsangst ist der Dieb unserer inneren Ruhe und Freude. Lass sie nicht die Kontrolle über dein gegenwärtiges Glück übernehmen. Und Mahatma Gandhi sagte über die Zukunft liegt nicht in unseren Händen, aber wie wir mit ihr umgehen, liegt in unserer Macht. Zukunftsangst Teil 5. Heute geht es weiter mit meinem Special über die Zukunftsangst. Wenn du die Zukunftsangst in den Griff bekommen willst, dann bedeutet das nicht, dass dein Verstand sofort aufhören wird, dir solche erfundenen Dinge zu erzählen. Aber du wirst sie nicht mehr so ernst nehmen, denn die Lehre Buddhas wird nun an deiner Seite stehen. Es ist ähnlich wie mit einem kleinen hässlichen Mann, der dir auf der Schulter sitzt und dir den ganzen Tag erzählt, was alles schiefgehen wird, dass du ein Versager bist und dass deine Fähigkeiten nicht ausreichen, um das Leben erfolgreich zu meistern. Nach einer Weile würdest du wahrscheinlich denken, was erzählt der mir hier für einen Unsinn und würdest ihn nicht mehr ernst nehmen. Du kannst die Zukunftsangst überwinden durch mehr Bewusstsein und der Gewissheit, dass du mit dem Buddhismus deine Leiden beenden kannst. Je mehr dir ein klarer Blick auf deinen inneren Kritiker möglich ist, desto weniger kann er deine Realität bestimmen. Irgendwann wird er für dich genauso relevant wie die Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Buddha wird dann den Platz einnehmen, je mehr diese Stimme auf deinen Schultern an Bedeutung für dich verliert, desto mehr kommst du in Kontakt mit deinem wahren Selbst. Von diesem wahren Selbst strömt jetzt Vertrauen in dich selbst und damit mit dir zusammen in das Leben hinaus. Das geschieht ganz von selbst und du musst nichts dafür tun. Vor allem musst du es dir nicht einreden, du musst nur im Einklang mit der Lehre Buddhas leben. Daraus ziehst du höchste Gewissheit. Wenn du endlich erkennen kannst, dass es da eine Stimme gibt, die anscheinend gerne düstere Bilder über die Zukunft malt, und dann siehst, dass das Einzige, was bedrohlich erscheint, diese Bilder sind und nicht die Zukunft selbst, dann bist du endlich frei. Wenn du aber nicht verstehst, dass all dein Leid und auch die Zukunftsangst daher rühren, dass du jeden Tag, ohne es zu merken, unzählige Gedanken über die Zukunft hast und sie für echt empfindest, kannst du auch nicht aufhören, darüber nachzudenken. Es geht nicht darum, aufhören zu können, sondern es geht darum, die Gedanken zu kontrollieren, so wie die Philosophie des Buddhismus es uns aufzeigt. Wenn du ganz klar erkennen kannst, dass du dich immer dann schlecht fühlst, wenn dein Kopf voller Gedanken ist, wirst du automatisch aufhören, jeden Gedanken stundenlang mental nachzuhängen. Willst du dich doch lieber einmal ausgiebig mit der Lehre Buddhas beschäftigen? Der Weg jedenfalls ist das Ziel, brich auf zu deiner Reise. Buddha sagte einmal, die Zukunft ist ungewiss und unbeständig. Fokussiere dich auf den gegenwärtigen Moment und lebe mit Achtsamkeit. Ein unbekanntes Zitat über die Zukunft lautet, die größte Angst vor der Zukunft liegt in der Unsicherheit über unsere eigenen Fähigkeiten. Und ein weiteres Zitat, auch unbekannter Herkunft, sagt, die Angst vor der Zukunft ist die größte Bremse für unser gegenwärtiges Glück. Heute hörst du den letzten Teil meines Specials über die Zukunftsangst. Ich empfehle dir, die vorhergehenden Teile zuerst zu hören. Wenn du den Lehren Buddhas folgst, dann werden deine Gedanken weniger Bedeutung in deinem Leben bekommen. Stattdessen wirst du mehr in Wohlbefinden und Vertrauen ins Leben eintauchen, ganz so wie der Lehrer aller Lehrer es uns vorlebte. Ein guter Weg, oder? Denn auch das geschieht ganz automatisch, wenn du die Illusion des Denkens durchschaust und erkennst, dass es a. keine tatsächliche Zukunft gibt und diese nur in deinem oft übertriebenen Denken entsteht und b. dass du zu 100% diese übertriebenen Gedanken fühlst und nicht die wirkliche Welt. Dieses Verständnis wird dir helfen, besser mit deinen Zukunftsängsten umzugehen. Jetzt gebe ich dir einige praktische Tipps, mit denen du leichter deine Zukunftsangst bewältigen kannst. Erstens, nachdenken. Ein erster Schritt, um deine Zukunftsangst loszuwerden, ist Verständnis mit dir selbst, mit deinem Ich. Wenn du geistig begreifst, dass die Zukunft nur in deinem Denken existiert und nur du dieses Denken fühlst, dann hast du einen großen Schritt in Richtung Freiheit gemacht. Daher schaue bewusst in deinem Leben immer wieder nach, denke nach, reflektiere. Zweitens, reflektiere Situationen und beobachte dich immer wieder in dem Moment, in dem dein Verstand die Kontrolle übernimmt und du vom Beobachter zum unbewussten Zuhörer wirst. Dein Leben ist dein bester Partner für diese Übung. Der Lehrer aller Lehrer hilft dir hier, deine Mitte zu finden. Die Erfahrungen, die du gerade machst, sind dazu da, dass du bewusster wirst, wächst und nicht um dir das Leben schwer zu machen. Es sind Prüfungen auf dem Lebensweg. Keine Bestrafung, niemand bestraft dich. Je mehr du erkennst, dass es immer deine Gedanken sind, die deinen Erfahrungen ihre Bewertung geben, desto freier wirst du. Und nach Buddha sollst du nicht werten, nicht in gut und schlecht unterteilen, sondern dir der Gefühle bewusst werden, die da auf dich zukommen. Nächstens, Meditation bei Zukunftsangst. Meditation ist besonders geeignet, um immer wieder den Punkt zu erkennen, in dem du von bewusster Präsenz zu unbewusstem Denken übergehst. Wenn du ruhig und ohne Ablenkung sitzt und deinen Atem beobachtest, wird es dir immer klarer, wann du deine Präsenz verlierst und ins Denken abschweifst. Kehre dann bewusst und ohne Bewertung zum Beobachten zurück. Meditation ist eine Übung dafür, dass es im echten Leben immer schneller gelingt. Denn wenn du irgendwann nach einigen Minuten merkst, dass du in unbewusstem Grübeln über deine Zukunft verwickelt warst, ist es viel besser, als wenn es erst nach Stunden passiert. Weiterhin entlarve die Unwahrheit. Man muss es so hart formulieren, unsere innere Stimme ist der Baron von Münchhausen. Die Stimme erzählt unaufhörlich Dinge, die nicht wahr sind. Wie oft hast du dir schon Sorgen um etwas gemacht, was nie eingetreten ist? Ich habe das früher in jüngeren Jahren ständig getan, bis ich irgendwann erkannt habe, dass die meisten meiner Gedankenfilme niemals eintreffen werden, nur ein Produkt meines Gedankenpalastes sind. Das war der Punkt, an dem ich immer weniger besorgt war und das Leben im Hier und Jetzt immer mehr genießen konnte. Auch dieses Entlarven der Lügen wird dir helfen, auf eine logische Ebene zu erkennen, dass vieles davon möglicherweise übertrieben ist. Lass dich dabei nicht auf eine Diskussion mit deinem eigenen Ego ein. Zuerst einmal bist du nicht derjenige, der mit dieser Stimme diskutiert, sondern sie diskutiert mit sich selbst. Zweitens wirst du selten als Sieger aus dieser Diskussion hervorgehen, denn sie findet immer überzeugende Argumente. Das bedeutet nicht, dass sie wahr sein müssen, aber die Evolution hat das Ego ganz besonders ausgerüstet. Gehe ruhig an die Sache heran und Buddha wird dir helfen, denn nur der Weg kann das Ziel sein. Buddha sagte einmal, die Zukunft gehört denen, die ihre Gegenwart mit Bedacht gestalten. Er sagte auch, die Zukunftsangst entsteht aus der Unwissenheit über das Unvorhersehbare. Lerne im gegenwärtigen Moment zu leben und finde dabei Frieden. Weiterhin sagte er über die Zukunftsangst, die Angst vor der Zukunft ist wie ein Schatten, der deine Gegenwart verdunkelt. Lass los und vertraue dem Fluss des Lebens. Glaube, woran man glaubt und an was man gezwungen ist zu glauben, das ist nicht dasselbe. Sind wir eines Glaubens, nur weil wir es seit der Kindheit so erlebt haben, oder wäre diese meine Philosophie auch die erste Wahl, wenn ich unvoreingenommen aussuchen könnte? Was sind die Glaubenssätze unserer Vorfahren, was die angelernten Weltanschauungen, die mit Feuer und Schwert ihren Einzug gehalten haben? Nach Buddha sollen wir hinter die Kulissen blicken, keinesfalls ungefragt die Meinungen einfach nur übernehmen. Das gelobte Land ist nahe, oder? Der Weg jedenfalls ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt Mönche, die auf der Grundlage einfachen Glaubens behaupten, über das heilige Leben zu wissen. Und der deutsche Kultur- und Geschichtsphilosoph Oswald Sprengler sagte, Glaube ist Glaube an Unsichtbares, Wissen ist Glaube an Sichtbares. Und der deutsche Dramatiker Friedrich Hebbel sagte, Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und aus Spanien stammt der Satz, glaube nicht dem, der von weit her kommt, glaube dem, der aus der Ferne heimkehrt. Hat der Wahnsinn eine Methode? Ist dies Wahnsinn, hat es doch Methode, so formulierte der unbedarfte William Shakespeare um das Jahr 1601. Also schon zu dieser Zeit von Shakespeare waren die Menschen der Meinung, dass die Handlungen von einigen anderen Personen falsch sind, sogar dem Wahn entsprungen wären. Wie kann das sein? Wie können völlig gleiche Dinge so komplett unterschiedlich beurteilt werden? Wie kommen die Menschen zu so unterschiedlichen Urteilen? Wie bereits mehrfach in meinem Podcast erwähnt, können zwei Menschen auf etwas schauen, etwa auf eine Blumenwiese. Der eine ist völlig verzückt, der andere sagt, dass er Blumen hasst. Klar, Geschmäcker sind verschieden, doch beim täglichen Wahnsinn geht es um mehr als um Geschmack, es geht um fundamentale Begebenheiten. Wie können selbst wichtige Ereignisse komplett konträr betrachtet werden? Das frage ich mich sehr häufig. Es muss hierfür eine Begründung geben, nichts passiert ohne Grund. Ich für meinen Teil glaube, dass hier die Evolution ihren Finger im Spiel hat und der Mensch viele Dinge völlig unbewusst erledigt. Und eben auch durch die menschliche Entwicklung, die Prägung durch Eltern und das Umfeld oder durch die Begebenheiten, die ebenso passiert sind auf dem Weg. Möglich erscheint mir, dass im Gehirn verschiedene Mechanismen angestoßen werden, die in einem früheren Stadium der Evolution vor Hunderttausenden von Jahren sehr wichtig für den Menschen waren, die aber heute völlige Verwirrung auslösen. Nach meinen Beobachtungen werden die Menschen absichtlich in eine ständige Stresssituation gesetzt, sodass diese dann leichter zu kontrollieren und zu steuern sind. Der Drang der Lebewesen in einer Gruppe dann Geborgenheit und Sicherheit zu haben, der wird ausgenutzt, indem einfach in Freund und Feind unterteilt wird, eine der Evolution zugrunde liegende Unterteilung. So werden alle in ständigem Alarmzustand gehalten, ständig schrillen die Glocken, die Ängste werden mit voller Absicht geschürt, nur leider merken das die wenigsten, ich aber schon, denn ich kann hinter die Kulissen schauen, gebe mir auch dabei Mühe und hinterfrage grundsätzlich alles, bilde mir meine eigene Meinung, so wie Buddha das ihm seinen Anhängern im Übrigen auch empfohlen hat. Ständig fühlt sich der moderne Mensch nun überwacht, gedemütigt, drangsaliert und kontrolliert, kann aber, weil die Evolution im Weg steht, die wahren Gründe nicht erkennen. Solange die Suchenden nicht beginnen, sich eine eigene Meinung zu bilden, solange ist der weglose Weg zum torlosen Tor nicht einmal in der Nähe. Wertungen jeder Art sind dabei komplett zu vermeiden, es gibt kein Gut und auch kein Böse. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, wer sich ohne Bindung an Sinnesvergnügen zeigt, somit auch ohne Verwirrung, der wird des Kummers erledigt. Der deutsche Gesellschaftsschriftsteller Oskar Schmidt sagte dazu, wir glauben heute zu wissen, worauf es ankommt. Während sich der Verstand immer mehr der Natur zuwendet, suchen einige einen Maßstab der Wertung, das heißt der Moral. Und Ernst Jünger, ebenfalls ein deutscher Schriftsteller, sagte, dies sind gängige Wertungen der Zeitkritik, innerhalb eines polaren Verhältnisses zwischen Masse und Individualität. Wir sehen jedoch, dass Masse und Individualität die beiden Seiten ein und derselben Medaille sind und keine Kritik wird aus diesem Verhältnis mehr herausrechnen, als in ihm enthalten ist. Insbesondere wird der Typus durch diese Wertung in keiner Weise berührt, denn seine Form ist dort, wo er als Gemeinschaft erscheint, nicht die der Masse und dort, wo er als Einzelner auftritt, nicht die des Individuums. In eigener Sache. Wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Shaolin-Tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen. Möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch, meine Hörer, wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas, mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin-rainer.de erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank. Musik.